When we started Airbnb, no one would give us money for the first year. And even our first round of fundraising was only $600,000 at a very modest valuation. And what I found in the early days, when we had money, we often wasted it. And so I think in some ways, although it's a harder time to raise capital, it actually forces founders to do the hard work up front. I think when you have access to too much capital, it allows you to avoid the hard decisions.
So geht Startup mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Und zwar so richtig. Also von der verrückten Idee dreier fast noch Studenten bis hin zum, großes Wort, stimmt hier aber echt, Welterfolg. Wir wollen über die Geschichte von Airbnb sprechen. 7 Millionen Unterkünfte sind mittlerweile auf Airbnb gelistet. 1,5 Milliarden Menschen haben laut dem Unternehmen selbst ihre Übernachtungen, wo auch immer auf der Welt, über Airbnb gebucht. Und Airbnb-Hosts haben so seit Bestehen der Plattform mehr als 180 Milliarden Dollar eingenommen. Also wie gesagt, eine Erfolgsstory, die zwar nicht über Nacht kam, aber immerhin, gegründet wurde Airbnb auch erst 2008 im Silicon Valley. Unser Chefredakteur Alexander Hofmann hat einen der drei Gründer von Airbnb, Nate Pleczarczyk, vor wenigen Tagen auf der Bits & Pretzels in München getroffen und er wird uns jetzt ein bisschen davon erzählen. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Ja, hi Nina, schön, dass ich da sein kann.
Alex, erzähl mal erstmal vielleicht vorweg, wie war es denn so auf der Bits & Pretzels, wo sich die Vorreiter der Digitalszene und alle anderen treffen? Wie ist denn die Stimmung derzeit in der Startup-Welt?
Ja, die ist tatsächlich super. Also ich war da auch ein bisschen überrascht und bin auch noch ein bisschen geflasht, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe mit vielen VCs gesprochen, die sind alle total optimistisch. Wir sehen ja auch in den letzten Wochen, haben wir auf Gründerszene ja auch eine ganze Menge große Finanzierungsrunden vermelden können. Und das fand ich sogar noch das beste positive Signal eigentlich, dass viele gerade dabei sind, neue Fonds zu raisen. Das heißt, auch Fondsinvestoren zögern jetzt in diesem Klima nicht. Allerdings, das muss man natürlich auch sagen, es ist schon so, dass nicht jedes Geschäftsmodell unterstützt wird. Alles, was sehr kapitalintensiv ist, so Modelle wie Gorillas, Flink oder auch Mobility-Modelle, das ist tatsächlich gerade schwierig. Also da wird man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt besonders viel Geld für bekommen. Und man sieht auch bei den Fonds, die jetzt entstehen, das sind Fonds, die sich sehr auf speziellen Bereich beziehen. Zum Beispiel KI, da fließt gerade Geld rein.
Das passt ja auch ganz gut, denn wir sprechen ja jetzt auch über jemanden, der ja das Thema Wachsen mit viel Venture Capital schon durch hat und der dabei auch super, super reich geworden ist. Die Forbes List 2023 vermeldet, dass Nate Pleczarczyk ein Vermögen von 8,6 Milliarden Dollar hat. Alex, erzähl mal, wie ist das, wenn man so jemanden im echten Leben trifft?
Ja, also der ist ein sehr ruhiger, sehr überlegter Mensch. Also man merkt auch dann, wenn man ihm eine Frage stellt, ganz oft nimmt er sich erstmal ein paar Sekunden Zeit zu überlegen, was er antwortet. Ist natürlich nicht immer das, was wir Journalisten unbedingt wollen, dass es zu überlegt ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man mit ihm auch relativ offen sprechen kann. Er ist Oktoberfest-Fan und
wer nicht?
Und war auch mit seiner Familie in München und hat auch erzählt, dass es schon das 5. Mal ist, dass er jetzt dann auch aufs Oktoberfest geht. Das scheint so ein bisschen so sein Ding zu sein. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich ihn interviewt habe. Aber man ist natürlich seit dem letzten Gespräch mit ihm ist natürlich auch eine Menge passiert. Wir hatten eine Pandemie und das war natürlich gerade für ein Reisestartup wie seins doch ein sehr, sehr, sehr schwerwiegender Einschnitt.
Ich finde es immer so krass, wenn du sagst, seit dem letzten Gespräch ist sehr viel passiert. Ich meine, das ist dann, wenn du sagst, war vor der Pandemie vielleicht 3 Jahre her, weil halt alles immer so rasend schnell passiert in der Startup-Welt. Auch wenn man sich anschaut, 2008 haben die gegründet und jetzt ist Airbnb Mainstream. Also meiner Mama sagt das was, dass jeder kennt Airbnb. Und das ist doch schon brutal, wenn jemand halt innerhalb von 12 Jahren sowas aufbaut, von null auf alles. Habt ihr darüber auch so ein bisschen gesprochen, über das Wachsen in so irrwitzigen Dimensionen?
Ja klar, da hatte ich ihn auf jeden Fall auch drauf angesprochen. Airbnb war ja schon immer eine Plattform, die auch viel Aufsehen erregt hat. Zunächst natürlich, weil es toll war aus Kundensicht, dass man relativ einfach und günstig damals zumindest auch noch eine Unterkunft bekommen kann, was natürlich gerade Städtereisen deutlich erschwinglicher gemacht hat. Aber Airbnb war auch schon immer eine Plattform, die sich mit dem Thema Public Policy auseinandersetzen musste, weil Städte immer wieder Bedenken geäußert haben, weil Wohnraum sowieso schon knapp ist. und natürlich der Wohnraum für die Menschen in der Stadt erstmal Vorrang hat vor günstigen Übernachtungsmöglichkeiten für Reisende. Und das hat natürlich auch Airbnb immer wieder so vor größere Probleme gestellt. Und dann ist natürlich auch noch die Sache, mit so viel Wachstum verbunden sind natürlich auch immer große Ansprüche. Die Kunden wollen, dass es immer mehr Angebote gibt, dass die App mehr Features bekommt. Und gleichzeitig wollen die Investoren einfach auch mehr Wachstum bei den Geschäftszahlen, beim Gewinn haben. Und gerade bei so Plattformen, wo dann eben auch die Kritik immer wieder mal da ist, ist das natürlich schwer. Da fragen auch die Investoren nach. Und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gründer. Und ganz interessant fand ich einen Aspekt, ein wesentliches Learning, das er angesprochen hat. Und das ist das einfach Nein zu sagen. Sowohl zu laufenden Projekten als auch zu neuen. Wir können aber gerne mal reinhören, was Nate dazu gesagt hat.
You know, I think one thing that has changed is the level of discipline required. We try to say no internally a lot more than we used to. When we were a private company and raising, you know, billions of dollars from venture capitalists and growing so much every year, you know, it was just easy to say yes. You know, the capital was there. You know, there wasn't the same kind of quarterly transparency and expectations. And actually, I think a lot of tech companies over the last decade grew quite a lot, and maybe even became too big in terms of headcount and in terms of their product roadmaps.
Für mich klingt das ja so ein bisschen nach angezogener Handbremse, wenn jetzt einer sagt, wir sagen jetzt öfter auch mal Nein zu neuen Projekten, oder wie interpretierst du das?
Ich würde sagen, in der Situation, in der Airbnb genau das gemacht hat, war das durchaus eine vernünftige Entscheidung. Wir kriegen auch oft mit bei wachstumsstarken Startups, die haben ja erstmal gezeigt, der Markt ist da, sonst wäre das Wachstum auch nicht da gewesen. Und wenn es da mal Probleme gibt, liegt das ganz, ganz oft daran, dass die Firmen sich übernommen haben. Die bekommen dann eine hohe Finanzierungsrunde, stellen viele Leute ein, starten ganz viele Projekte und verhaspeln sich dann schlichtweg damit. Und deswegen glaube ich, dass das Nein-Sagen da auch einfach ein sehr, sehr hilfreiches Mittel sein kann, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ich habe ihn nochmal gefragt nach Beispielen, wo sie denn konkret Nein gesagt haben. Es gab ja zum Beispiel auch mal das Gerücht, dass Airbnb sogar eine eigene Airline starten würde. Das hat er mir nicht bestätigt, aber zumindest gab es mal das Projekt, Flugbuchungen auch über Airbnb anzubieten. Das ist ja auch naheliegend, weil man dann eben die komplette Reise über eine Plattform buchen kann, und das hilft natürlich. Das war was, wozu sie dann tatsächlich am Ende Nein gesagt haben. Und dann gab es bei Airbnb, hat auch mal ein eigenes Magazin. Auch das wurde dann eingestellt. Und das Gleiche gilt auch für einen Luxusableger.
We were looking at flight bookings. We also had a magazine that was out there and published. We had a luxury business for which there was a lot of kind of headcount working on that. You know, we had acquired a company called Hotel Tonight. You know, we still offer hotels through Hotel Tonight, but you know, we definitely kind of scaled back the amount of resources we were putting into that. So yes, we did make some hard decisions and say no to significant projects. And it's hard to do that because, you know, these are good ideas, and they're ideas that had momentum with, you know, people working on them that had really poured their passion into them. And you suddenly have to say, we're not going to do that anymore. That's hard. It wasn't just an idea on paper. You know, these were real things that a lot of effort had been poured into.
Spannend fand ich auch, dass das Thema Nein sagen noch an einer anderen Stelle im Gespräch mal vorkam. Und zwar da, als ich ihn gefragt habe, wie er zum Thema Wachstum durch Zukauf steht. Airbnb hatte unter anderem mal die Buchungsplattform Hotel Tonight übernommen, wo man kurzfristig noch Hotelzimmer buchen konnte. Die Plattform gibt es auch heute noch. Aber dann gab es auch den Luxusableger, über den hatten wir vorhin auch schon kurz gesprochen. Der wurde ja eingestellt. Und jetzt könnt ihr mal hören, was er dazu gesagt hat.
Well, we certainly have the capital and the cash flow to do something like that. However, you know, we're very cautious about that because we want to make sure that we stay focused as a company, right? We don't want to go in too many directions again. So we don't want to acquire necessarily a business that takes us in a new direction unless we've really decided that's what we want to do. But, you know, acquisitions can be a tool for acquiring certain capabilities, certain skill sets, certain technology. And so we certainly wouldn't rule it out. It's just, I think, not the core growth thesis. It's not how we grow, but there still might be certain opportunities that make sense.
Werbung. Ihr baut gerade euer Unternehmen auf? Dann automatisiert eure Compliance-Prozesse und steigert euer Wachstum. Mit Vanta haltet ihr die wichtigsten Sicherheitsstandards ein und spart dabei Zeit und Geld. Vanta automatisiert bis zu 90% der Arbeit. So seid ihr schneller auditfähig und spart bis zu 85% an Kosten. Vertraut beim Aufbau und der Skalierung auf Vanta. und sichert euch 20% Rabatt unter vanta.com/startup.
Glaubst du eigentlich, Alex, dass diese ganzen Learnings bei dem Gründer von Airbnb nicht auch ganz stark durch die Pandemie getriggert und irgendwie beeinflusst sind? Du hast das ja am Anfang auch schon angesprochen. Das muss ja gerade für ein Reisestartup so ein immenser Einschnitt gewesen sein, wenn dann da plötzlich einfach gar nichts mehr geht und irgendwie das ganze Geschäftsmodell plötzlich zack weg ist.
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich ihn auch drauf angesprochen. Wie du schon sagst, Reisestartups, bei denen waren typischerweise 80-85% des Geschäfts im Prinzip von einem auf den anderen Tag weg. Und ich glaube, das hat einfach auch vieles beschleunigt. Vielleicht auch Entwicklungen, die sowieso irgendwann gekommen wären. Aber da war natürlich dann auf einmal ein ganz, ganz hoher Druck da, sich da auch weiterzuentwickeln, effizienter zu werden, Kosten einzusparen. Airbnb hat 25% der Mitarbeiter entlassen müssen während Corona, einfach aus genau diesen Gründen, weil einfach natürlich die Kosten sonst zu hoch gewesen wären. Und ich glaube aber, dass solche Entwicklungen auch ein großer Treiber sein können, weil gerade so das Thema Effizienz, wenn man im Wachstum ist, entsteht sehr viel, aber das entsteht nicht immer auf die effizienteste Weise. Und wenn man da so einen Trigger hat, der das Ganze dann einfach beschleunigt, dann kann das auch durchaus hilfreich sein.
At the start of the pandemic, we went through a layoff. We lost about 25% of our employees. Subsequent, as the business recovered, we were very disciplined about headcount growth. And, you know, we've been growing it by a single digit percentage. We could check for what it is, but you know, it's probably mid single digits. So after 3 years, is it bigger? I suspect not. It's probably getting close to the same size. But I think the important point is that the growth rate is much less than before the pandemic. Before the pandemic, the company was growing much more per year, probably on the order, I recall, of say 20%. So now single digit percentage. And again, I think this doesn't just apply to Airbnb. I think a lot of tech companies have gone back and reflected and say, wow, you know, we need to be more disciplined. Maybe we were hiring too aggressively over these good years, and there's some benefit to being smaller and more focused.
Das finde ich ganz interessant. Er spricht ja von a lot of tech companies. Und tatsächlich ist es so, dass man zumindest aus dem europäischen Blickwinkel deutlich den Eindruck bekommt, dass das Silicon Valley insgesamt ein bisschen leiser geworden ist. Elon Musk vielleicht mal ausgeklammert, der weiß ja sehr genau, wie man die Aufmerksamkeit bekommt und in die Medien reinkommt. Aber insgesamt gab immer wieder Berichte, dass Firmen aus der Bay Area rausgehen, nach Austin in Texas zum Beispiel oder nach New York auch. Und das ist ja natürlich schon ganz interessant, wenn man bedenkt, wie wichtig und wie signalgebend das Silicon Valley in der Vergangenheit auch war. Und auch darauf habe ich ihn mal angesprochen.
Und was sagt er? Ist das so?
Das stimmt schon. Also ich glaube, es gibt insgesamt einfach weniger Headlines, was sicherlich auch ein bisschen daran liegt, dass die Geschäftsmodelle, die jetzt entstehen, einfach weniger direkt an den Endkunden gerichtet sind und deswegen einfach auch diese ganze Marketingmaschinerie nicht mehr ganz so massiv ist, wie sie in den letzten Jahren war. Und dass so Plattformmodelle wie Uber zum Beispiel oder die ganzen Essenslieferdienste, die sind jetzt im Prinzip durch und jetzt entstehen Geschäftsmodelle, die dann technischer sind. Aber insgesamt glaubt er und denke, das sehen wir hier auch, ist der Wert von dem, was entsteht im Silicon Valley gerade, ist jetzt nicht geringer, als er früher war. Wir können auch gerne da nochmal reinhören.
I think there's just as much innovation happening as ever, you know, below the surface. It might not be getting reported on. It might be too soon to really report on it. But like even in the case of Airbnb, like we were founded and started 2008, 2009, during the start of a recession. It was kind of a quiet period. And yet, actually, a lot of really important companies emerged from that time period. Airbnb, Uber, I mean, a bunch of big companies. And so I'm sure that we'll look back on this period that's a little quieter. We will see that a bunch of really important future companies were actually getting started, but you know, they were flying under the radar. They weren't standing out.
Ach, das ist ja auch ganz spannend, wie er die Zeit jetzt eigentlich mit der Zeit 2008, 2009 vergleicht, also der Weltfinanzkrise. Und das war ja genau der Zeitpunkt, zu dem Nate und seine Mitgründer auch Airbnb gegründet haben.
Das stimmt. Das ist ja eine bekannte Story, dass erfolgreiche Startups in Krisenzeiten entstehen. Das haben wir ja auch hier in Deutschland gesehen. Und das legt natürlich die Hoffnung in den Raum, dass im Moment jetzt gerade auch die Gründungen, die jetzt entstehen, dass die eben auch dann eben so einfach mehr Potenzial entwickeln können. Die Idee dahinter ist natürlich immer, dass man sich dann mehr auf die Probleme der Menschen konzentriert, weil die dann eben in Krisenzeiten ja sehr, sehr deutlich werden und dass man von so sage ich eher mal, Luxusmodellen wie 10-Minuten-Lieferdienste vielleicht eher Abstand nimmt.
Genau, so die echten Probleme quasi.
Ja, genau. Im Moment ist das Thema Energie natürlich eins, das die Menschen umtreibt. Und da sehen wir ja, entstehen gerade sehr, sehr viele Startups. Und da kann man auch deutlich erkennen, wie sie der Welt einen Mehrwert bringen.
Hat Nate das auch noch ein bisschen konkretisiert, was so die Vorteile sind, in so einem Down-Market zu gründen?
Ja, hat er. Lass uns doch mal reinhören.
3 reasons. 1, I mean, there's a big technology change happening with AI. So that's pretty exciting. And you see, you know, a lot of companies being started now exploring that topic, that technology space. And it'll totally revolutionize many industries. So I think there's a lot of opportunity there. 2, you know, when the economy is less vibrant, I think it forces or at least opens people's minds to new solutions. In the case of Airbnb, because of the economy in 2008, bankers were losing their jobs and they had to open their minds to new ways to earn money. So they were open to new solutions. And so I think a challenging economy actually creates a window for consumers to try new things. And 3, you know, as a founder, sometimes having constraints creates creativity. Going back to the challenges of saying no, I think when you have access to too much capital, it allows you to avoid the hard decisions. And when we started Airbnb, no one would give us money for the first year. And even our first round of fundraising was only $600,000 at a very modest valuation. And I found in the early days when we had money, we often wasted it. And so I think in some ways, although it's a harder time to raise capital, it actually forces founders to do the hard work up front, do their homework up front. And that's ultimately, I think, a good thing. Good thing for them, good thing for the investors, good thing for everybody. And even though it's harder, I think it's better. So I think it's a great time to start a company.
A great time to start a company, sagt er. Und ich finde, das klingt ja eigentlich auch ganz gut und deckt sich ja mit dem, was du anfangs gesagt hast über deine generellen Eindrücke, wie die Stimmung auf dem Startup-Markt und überhaupt in München auf der Bits & Pretzels so war.
Ja, absolut. Und das merkt man auch bei ganz vielen Veranstaltungen, wenn man jetzt gerade unterwegs ist und mit den Leuten spricht. Es ist wahnsinnig viel Energie da. Die Leute konzentrieren sich auch sehr auf ihre Projekte. Die VCs achten sehr genau darauf, welche Modelle sie unterstützen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen dazu führen, dass er vielleicht nicht die Bewertung bekommen kann, die er sich vielleicht mal erträumt hat. Aber ich glaube, generell lässt sich schon festhalten, für gute Geschäftsmodelle ist Kapital da. Die Investoren sind auch willens, es auszugeben. Die sitzen jetzt nicht drauf. Das war ja die ganz große Befürchtung in den letzten Monaten, dass wir dann in so ein Loch jetzt reinfallen. Die Signale dafür, die sind einfach nicht festzustellen. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass dann am Ende auch wirklich so viel Geld fließt. Aber generell kann man sagen, bei allem Rückgang, wir sind immer noch auf einem Niveau, das etwas über dem Jahr 2019 zum Beispiel liegt. Und wenn man sich da mal zurückerinnert, das war einfach ein wahnsinnig gutes Jahr. Und danach kam eben sehr, sehr viel durcheinander durch Corona mit total überhitzten Bewertungen, weil viele dann gedacht haben, jetzt wird die Welt halt komplett digital, was nicht eingetreten ist. Aber wir sehen immer noch tolle Wachstumsgeschichten und das ist einfach ein super Signal für Gründerinnen und Gründer, jetzt auch mit ihrer Company noch wachsen zu können.
Super. Alex, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du heute da warst. Und alle, die die gute Zeit zum Firmengründen jetzt nutzen wollen, vergesst nicht, auch nächste Woche hier wieder reinzuhören bei So geht Startup. Bis dann, macht es gut.